dann beantwortet, der selbst schuld ist für viel Information, dann darf man zumindest gespannt sein, was er uns gleich berichten wird. Aber zuerst wollen wir beten. Lieber Vater, wenn wir dieses Lied uns bewusst vornehmen und uns diesen Mann und seine Biografie vorstellen, dann werden wir mit unseren Gedanken, unserem Herzen hingelenkt auf das Wesentliche unseres Lebens. Und ich denke, das ist eins unserer Hauptprobleme, Vater, dass wir immer und immer wieder abgelenkt werden von den wirklich zentralen Dingen, von den bleibenden Dingen. Und ich bitte dich, dass du uns das schenkst, dass wir je länger, je mehr eine Konzentration bekommen auf dich, auf deine Pläne, auf dein Wirken, auf dein Wesen, auf deine Ziele. Und dass das tatsächlich Stück für Stück erkennbare Spuren hinter sich lässt, auch in unserem Leben. Und wenn dazu diese Tage dienen und vielleicht auch dieser Abend, dann sind wir dir von Herzen dafür dankbar. Wir möchten dich einfach noch einmal bitten für diesen Abend, dass du durch deinen Geist unter uns wirksam bist, dass du uns erkennen lässt, was wichtig, was relevant für uns ist, dass du uns in Kopf und Herz präsent sein lässt und wir etwas aufnehmen können, was uns bestimmt in unserem Lauf, unserer Nachfolge, unserem Glauben an dich. Herr, segne diesen Abend. Danke, dass wir mit dir und deinen Wirkungen unter uns rechnen können. Amen.
Ja, es ist ein vielleicht ungewöhnliches Thema für den einen oder anderen. Informieren wir uns zu Tode? Manch einer wird sich sagen, fühle mich eigentlich gar nicht genug informiert. Ich möchte eigentlich noch mehr haben und jetzt ist schon vom Tode sozusagen die Rede, andere jammern über zu viel und wollen die richtige haben. Ich sage Ihnen einfach mal das, was ich zu diesem Thema denke, und wir haben danach ja die Gelegenheit zu reden. Sie können dann genau das Gegenteil von dem vertreten, ist ja ein freies Haus. Und nehmen Sie das einfach mal jetzt so. Meine Sicht, die ist natürlich einseitig, anders geht es auch gar nicht. An. Auf jeden Fall, und damit werden wir sicher einig sein, ist es ein ganz wichtiges Thema. Das Weltwirtschaftsforum, das im letzten Monat in New York stattgefunden hat, früher immer Davos in der Schweiz, dies Jahr in New York. Und dieses Weltwirtschaftsforum fasst somit die klügsten Köpfe auf diesem ganzen Gebiet zusammen. Und dieses Forum hatte als Thema, was prägt die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten am stärksten? Und die Antwort wurde in zwei Buchstaben gegeben, G und I. Gentechnik für G und I für Informationstechnik. Das sind die beiden Dinge, die die Zukunft der Menschheit demnächst am stärksten prägen werden. Gentechnik ist nicht unser Thema, aber die Informationstechnik. Sie sehen also, die Top-Leute sagen, das ist das Thema, was wir heute haben. Ich möchte es in drei Thesen aufteilen, damit wir uns ein bisschen zurechtfinden. Einmal, sowohl als Wirtschafts- wie als Einflusssektor ist nichts so mächtig weltweit und in unserem Land wie die Informationstechnik. Sowohl wirtschaftlich wie vom Einfluss her nicht so mächtig wie die Informationstechnik. Zweitens, Informationen sind sowohl lebensnotwendig wie lebensgefährlich. Und drittens, entscheidend ist die richtige Information. Erster Punkt, nichts ist so mächtig wie der Informationstechnik. Sektor, Faktor oder wie immer Sie es nennen wollen. Beim Weltwirtschaftsforum in New York wurde festgestellt, mit atemberaubender Geschwindigkeit wird die Informationstechnologie in den nächsten Jahrzehnten immer neue Anwendungen erschließen. Mit atemberaubender Geschwindigkeit. Wir haben diese Geschwindigkeit in den letzten Jahren erlebt. Vor 10 Jahren gab es in Deutschland das Wort Internet noch nicht. Jetzt gibt es kaum eine Christengemeinde mehr ohne Internetauftritt. Und man kann sich das Leben kaum noch ohne E-Mails und ähnliche Dinge vorstellen. Noch vor 20 Jahren gab es maximal 3 Fernsehprogramme. Jetzt ist der Durchschnitt auf 39 Fernsehprogramme gestiegen. Sie sehen, oder vor 50 Jahren gab es überhaupt kein Fernsehen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und diese Woche titelt Fokus, warum Kinder Fernsehen müssen. Wir fragen uns, wie sind wir eigentlich aufgewachsen? Also ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen und irgendwie fühlt man sich doch ein wenig gebildet. Aber laut Fokus dieser Woche geht das alles nicht mehr ohne Fernsehen. Sie sehen an diesem Beispiel, wie sich in den letzten Jahrzehnten die Welt und die Weltsicht unglaublich geändert hat. Im letzten Jahr hat erstmals rein wirtschaftlich die Informationstechnik die alte Industrie überholt. Stolz wurde verkündet, wir sind mit 1,5 Billionen Euro Jahresumsatz die neue Weltmacht. Deutschland hat immer gesagt, die Autoindustrie, früher die Schwerindustrie, dann die Autoindustrie, das sei so der mächtigste Wirtschaftsfaktor. Alles vorbei. Wir haben mehr Umsatz gemacht mit der Informationstechnologie im letzten Jahr als mit der Autoindustrie. Also wirtschaftlich ist die Faktenlage klar. Nichts ist so mächtig wie das, was sich hier mit unserem Thema beschäftigt. Aber entscheidender noch ist der Einfluss der Medien. Warum ist nichts so einflussreich auf das Leben der Menschen wie das, was von den Massenmedien kommt? Ganz einfach, weil noch nie in der Geschichte der Menschheit so viele Menschen so viel zu lesen, zu hören und zu sehen gehabt hat wie in der Gegenwart. Als Christoph Kolumbus 1492 Amerika entdeckte, dauerte das 5 Monate, bis man am spanischen Hof wusste, ein neuer Kontinent ist entdeckt. Heute sind wir, egal was weltweit passiert, völlig im Geschehen dabei. Als das erste Flugzeug am 11. September in einen der Türme einstürzte, gingen sofort innerhalb von Minuten die Fernsehkameras an und weltweit konnte man erleben den zweiten Einsturz. Konnte man mitverfolgen, man ist dabei, man braucht gar nicht mehr Nachrichtensendungen alle Stunde zu hören. In Amerika laufen ja die Fernseher faktisch 24 Stunden oder 12 oder was weiß ich Stunden am Tag. Man erlebt alles, was auf der Welt passiert, einfach so mit. Der Deutsche widmet sich im Durchschnitt an den 7 Tagen der Woche 42 Stunden lang Medien. Also mehr als er arbeitet. Fernsehkonsum ist auf 3 Stunden und 20 Minuten pro Tag gestiegen. Und wenn man nur durchschnittlich alt wird und nur durchschnittlich viel fernsieht, hat man 9 Jahre seines Lebens, wenn Sie nachrechnen, 9 Jahre seines Lebens vor dem Fernseher verbracht. Sie sehen, das ist ein sehr wesentliches Thema. Wo verbringen Sie Ihre Jahre? Hat alles mit Informationen zu tun und mit unserem Thema heute. Und wir sind hier noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Diese Woche war die größte Computermesse der Welt in Hannover, die CeBIT. Und auf der CeBIT wurde festgestellt, ich sage nur mal so ein paar Ergebnisse, bis zum Jahr 2030 wird sich die Rechenleistung der Computer um den Faktor 1 Million vergrößern. Das heißt, die Computer werden in einigen Jahren 1 Million Mal so schnell sein wie heute. Die heutigen Handys werden zu Computern, die überall Zugriff auf alle Kommunikationsnetze ermöglichen. Im Jahr 2010 werden Computer so groß bzw. so klein sein, dass sie im Brillengestell hinten verschwinden können, in der Hemdkragen. So klein sind sie. Und sie können mithilfe dieses Computers einkaufen, sie können Bestellungen erledigen, sie können Briefe versenden und so weiter. Jeder Mensch, wurde auf der CeBIT festgestellt, hat die Möglichkeit, mithilfe dieser Computer auf Informationen aller Art, auf Dienstleistungen, Fahrkarten, Filme, Warenangebote, immer und überall Zugriff zu haben. Das ist auf der einen Seite eine unglaubliche Erleichterung. Sie brauchen nicht mehr viel mitschleppen. Sie brauchen nicht große Geräte transportieren. Sie können alles, mit dem Sie Kontakt zur Welt haben, haben Sie in einem winzigen Chip. In Finnland hat man schon vor 2 Jahren damit begonnen, keine papierenden Personalausweise mehr auszugeben, sondern man hat das alles auf einem Chip, alle Daten zur Person. Mithilfe dieses Chips können Sie gleichzeitig telefonieren, mithilfe dieses Chips können Sie alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Das heißt, wenn Sie in Helsinki in einen Zug steigen, dann stecken Sie Ihren Personalausweis-Chip rein und dann wird abgebucht, aha, diese Person ist jetzt da eingestiegen. Wenn Sie in Tampere, das ist die nächstgrößere Stadt im Norden, aussteigen, stecken Sie wieder den Chip rein, dann wird das automatisch über Satellitenfunk abgerechnet, was Sie hier verfahren haben. Fahrkarten sind nicht mehr nötig. Das wird im nächsten Jahr als Pilotprojekt zwischen Dresden und Leipzig eingeführt und dann natürlich bundesweit kommen, also in ein paar Jahren brauchen Sie, wenn Sie nach Langensteinbach fahren, keine Fahrkarten mehr zu lösen. Sie haben Ihren Personalausweis-Chip, also einen Chip, mit dem Sie all das, wenn Sie in Hannover, Hamburg oder wo auch immer einsteigen, wird automatisch abgebucht. Auf diesem Chip werden auch Ihre Gesundheits- oder Krankendaten, Blutgruppen, was Sie alles für Malessen haben, alles wird draufstehen. Wenn Sie zum Arzt gehen, schiebt er Ihren Chip rein und dann sieht er am Bildschirm, aha, ganz schreckliche Blutwerte und so weiter. Das ist in Amerika schon der Fall, dass es diese Chips gibt. Und es ist natürlich auch eine Erleichterung, Sie brauchen nicht mehr viele Unterlagen haben, Papierkram, alles erübrigt sich, es ist alles auf diesem Chip. In Brüssel, wir haben uns gerade an den Euro gewöhnt, in Brüssel sind die ersten Untersuchungen da, dass man auf Bargeld verzichtet. Also strengen Sie sich gar nicht so sehr an mit diesem Euro. Es kommt alles schneller, als man denkt. Wozu brauchen wir eigentlich Bargeld? Wir können doch das auch alles mithilfe eines Chips machen. Jeder kann dann seine Einkäufe, alles wird abgebucht. Dann brauchen Sie also kein Portemonnaie mehr, nichts. Sie brauchen faktisch nur noch diesen Chip. Und damit Sie für vergessliche Alzheimer-Kranke an alles ist gedacht, lese ich Ihnen vor, Spiegelmeldung vor 2 Wochen. Die amerikanische Firma ADS wird in diesem Jahr den ersten implantierbaren Chip auf den Markt bringen. Implantierbar, also der wird in den Körper eingepflanzt. Ich lese weiter die Spiegelmeldung, der in den Körper eingebaute Personalausweis sei fälschungssicher und eine nicht verlierbare Kreditkarte, die mit Hilfe von Satelliten jederzeit geortet werden kann. Der Erfinder des Chips betonte in Palm Beach, USA, die Gesellschaft würde nach den Ereignissen vom 11. September offener für diese Entwicklung sein, durch die man Patienten schneller ausfindig machen könne. Der Chirurg Richard Seelink hat sich den 2,5 cm langen Chip in den linken Unterarm implantiert und lobte dessen sichere Funktion. Der Chip fasst rund 60 Worte und wird zunächst nur für Kranke angepriesen. Geplant ist jedoch auf lange Sicht die Einpflanzung bei allen Menschen. Der Export der Chips nach Europa beginnt im April. Also gedacht ist es, dass altersverwirrte Menschen, die in irgendwelchen Heimen sind und die sich da nicht mehr zurechtfinden, dass man denen einen solchen Chip einpflanzt und dass man dann sofort weiß, wo die sich befinden. Ist so eine tolle Sache. Keiner geht mehr verloren sozusagen. Keiner irrt mehr rum für längere Zeit. Er wird gefunden. Also auf der einen Seite bedeutet diese ganze Informationstechnologie eine unglaubliche Erleichterung unseres Lebens. Wir haben immer so ein dickes Portemonnaie mit so vielen Karten und Bargeld und alles nicht mehr nötig. Sie haben keine Probleme hier mehr mit der Hüfte, weil Sie so ein dickes Portemonnaie haben. Alles haben Sie auf einem Chip oder Sie lassen es sich in den linken Unterarm, diesen Chip einpflanzen und brauchen dann immer nur so vorhalten und also auf der einen Seite eine große Erleichterung. Auf der anderen Seite, der Mensch wird lesern. In Amerika ist es so, dass bei wichtigen Personalbesetzungen die Arbeitgeber verlangen, dass sie eine gentechnische Untersuchung machen lassen. Dass sie also prüfen lassen, wie ihre Genstruktur ist und ob sie genetisch veranlagt sein könnten, schlaganfallsmäßig, dass da was vorliegt, dass sie mit 49 betroffen sind oder mehr Herzinfarkt oder Krebs oder was man schon alles meint, erkennen zu können aufgrund der Gene. Und entsprechend verhalten sich dann Versicherungen bei der Aufnahme von neuen Kunden und natürlich auch Arbeitgeber. Bestimmte Berufe dürfen sie gar nicht mehr ergreifen, wenn sie gentechnisch so veranlagt sind, dass das mal irgendwie gefährlich werden könnte. Der Mensch ist gläsern. Das ist die eine Seite der Gefahr dieser Entwicklung. Das Positive habe ich genannt. Die andere Seite ist, die Menschheit wird steuerbar. Vor 2 Jahren hat die SPD im Deutschen Bundestag einen Antrag gestellt, zu prüfen, als die rechtsradikalen Debatte war, ob man nicht Rechtsextreme ausschließen sollte vom öffentlichen Verkehr, also Flugzeuge, Busse, Bahnen. Das Ganze verschwand dann wieder aus dem Bundestag, weil man feststellte, man kann ja nicht ansehen, ob einer rechtsextrem ist. Also wie will man einem einfach sagen, du darfst jetzt nicht mehr mit dem Bus fahren. Aber jetzt mit den Chips ist es alles überhaupt kein Problem mehr. Wenn es kein Bargeld mehr gibt und wenn Sie Zugang zu allen Verkehrsmitteln, zum Einkaufen, zum Arztbesuch, zum Behördengang, siehe Finnland, nur noch haben über diesen Chip, dann braucht man Ihnen diesen Chip nur wegnehmen, dann sind Sie ausgeschlossen von allem. Dann können Sie nicht mehr einkaufen, dann können Sie nicht mehr zum Arzt gehen, dann können Sie nicht mehr zu Behörden gehen, dann können Sie nicht mehr mit dem Bus fahren, nichts mehr. Und diese Sache hier mit dem Chip, der in wenigen Tagen nach Europa transportiert wird und zunächst an altersverwirrten Menschen ausprobiert werden soll, können natürlich Diktaturen all denen, die missliebig sind, dieses Ding einpflanzen und dann weiß man, wo immer sie sich befinden. Sie sehen, das Thema Information ist ein äußerst heißes Thema, ein geradezu endzeitliches Thema, bis hin zu einer völlig globalen Dimension. Nach dem 11. September hat das US-Verteidigungsministerium eine Studie erstellt, was das eigentlich bedeutet, Terrorismus in einer Welt, die völlig vernetzt ist. Und sie stellt fest, diese Studie, ich lese nur den entscheidenden Satz vor, mit 10 exzellenten Hackern, also Experten, die in jedes Netz reinzukommen versuchen, oft illegal natürlich, und 10 Millionen Dollar, kann man die ganze USA in die Knie zwingen. 10 kriminelle Computerexperten, 10 Millionen Dollar ist ja kein Betrag, kann man die ganze USA in die Knie zwingen. Wie das? Sie brauchen nur, um ein ganz primitives Beispiel zu erwähnen, es gibt ja Ecken in den USA, wo bis zu 20, 30 Grad Kälte sind im Winter. Da brauchen Sie nur in das Versorgungssystem reinkommen, also in den Computer, der die Energieversorgung einer Stadt koordiniert und brauchen da zu stören, dann erfrieren Tausende, weil die Häuser sind überhaupt nicht so gebaut mehr, dass sie dann ihre Möbel verheizen könnten oder Kohle oder sonst etwas. Die ganze Energieversorgung, Banken, Verkehrssystem, Telefonsystem, alles hängt am Computer und alles ist miteinander vernetzt, sodass die, die da eindringen können, ohne Schwierigkeiten ein ganzes Land lahmlegen können, stellt das US-Verteidigungsministerium fest. Sie sehen, der Fortschritt der Technik bietet auf der einen Seite enorme Erleichterungen, die wir ja alle auch nutzen. Ist ja toll, die Sache mit dem Handy und dass wir diese Telefonchips da reinstecken können und dann von öffentlichen Zellen ohne Bargeld telefonieren können. Und viele andere Erleichterungen gibt es mit den E-Mails und was weiß ich was alles. Und auf der anderen Seite das Gleiche, was diese großen Vorteile bietet, führt dazu, dass der Mensch gläsern geworden ist. Privatheit ist ein ganz kostbares Gut geworden. Letztlich weiß man über uns alles. Wissen Sie, das stellt hier Bild der Wissenschaft fest, Big Brother 2001, warum, das ist Ende letzten Jahres, warum Ihre Privatsphäre in Gefahr ist. Jedes E-Mail, also jeder elektronische Brief, den Sie verschicken, wird von unseren großen Freunden in den USA kontrolliert. Natürlich lesen Sie nicht alles, aber es mit Hilfe bestimmter Stichworte, die für Sie wichtig sind, wo Sie meinen, dass man da Kriminelle entdecken könnte, werden alle E-Mails durchforstet. Ich will Ihnen mal eine Geschichte erzählen, die habe ich noch nie erzählt, die behalten Sie aber auch mal für sich, nur um mal zu wissen, wie gefährlich das Ganze ist. Na gut, ja, die Kassette. Ein ganz bekannter Fernsehmann, ein evangelikaler Mann, wird, kennen Sie alle, wird vom Spiegel angerufen. Was haben Sie mit der und der Aktion zu tun? Da sagt er gar nichts. Ach, das stimmt aber nicht. Wir haben hier ein E-Mail vorliegen. Da steht was anderes drin. Dieses E-Mail ist aus Wetzlar von einem Mitarbeiter in dem Haus, in dem ich arbeite, an drei andere Leute geschickt worden zu einer vertraulichen Information. Und dieses E-Mail ist beim Spiegel gelandet und konnte diesen Fernsehmenschen, hat den Fernsehmenschen eine ganz große Bedrohung gebracht. Wieso ist das möglich? Es ist ganz einfach, Sie kommen ohne mit Fachkenntnissen, ohne Schwierigkeiten, können Sie elektronische Briefe knacken, mitlesen. Im Spiegel stand, die besten Computerexperten brauchen maximal 30 Minuten, um jedes E-Mail, das Sie lesen wollen, lesen zu können. Das ist wie eine Postkarte, die ich komme vom Dorf und meine Mutter war mal viele Monate, musste wegen einer Krankheit in Kur und da kam der Postbote und sagt, schöne Grüße von deiner Mutter, sie kommt am Samstag. Das hatte der auf dem Weg zu unserem Hause gelesen, weil meine Mutter uns da eine Postkarte geschickt hat. Das ist ja auch alles nicht weiter schlimm. Und genauso ist das hier mit dieser ganzen Elektronik. Ich lese mal hier vor aus einer säkularen Zeitschrift. Fernsprechanlagen und Mobiltelefone werden von Strafverfolgungsbehörden in Deutschland gerne als kostengünstige und genehmigungsfreie Wanzen genutzt. Also in Deutschland. So gibt es viele Beispiele, die Ihnen zeigen, dass das, was Sie mitteilen, mittlerweile längst nicht mehr geheim ist. Ist der Mensch ist gläsern geworden. Und dann natürlich die Frage der Steuerbarkeit. Ich sagte ja heute Nachmittag, dass in der Grundrechtscharta der Europäischen Union klar steht, es darf keine religiöse und sexuelle Diskriminierung mehr geben. Und was sich hier gut anhört, könnte für Christen unglaubliche Probleme bringen, weil wir natürlich der Meinung sind, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Allein in seinem Namen liegt das Heil, heißt es in der Apostelgeschichte. Das dürfen wir nicht mehr behaupten, wenn das auch bei uns in Gesetzestexte umgegossen ist, weil es eine Diskriminierung der anderen Religionen bedeuten würde. Und wenn Sie lesen, dass wir haben jetzt eine große Fundamentalismusdebatte in der EKD, in der Volkskirche, aber die gibt es auch im Baptismus und in anderen Freikirchen. und in Hessen-Nassau ihre nördliche Nachbarkirche und in Bayern ihre östliche Nachbarkirche, soweit sie Landeskirchler sind, ist klar festgestellt worden, Fundamentalisten haben in der Kirche nichts zu suchen. Bloß, wer sitzt denn hier jetzt? Also wir sind doch Fundamentalisten, ganz einfach, weil wir alle auf einem Fundament stehen. Und dieses Fundament ist die Heilige Schrift. Neulich hat eine Bischöfin, als sie Idea besuchte, gesagt, Sie Fundi. Da habe ich gesagt, ja, wie bauen Sie eigentlich Ihr Haus, Frau Bischöfin? Da sagt sie, ja, was hat das damit zu tun? Ich sage, ja, fangen Sie immer im zweiten Stock an, wenn Sie ein Haus bauen. Nein, sagt sie, mit dem Keller. Ich sage, ja, sehen Sie, das nennt man Fundament. Und so ist das mit uns als Christen. Wir leben vom Fundament und das ist die Heilige Schrift und deshalb sind wir natürlich Fundamentalisten. Und da wird nun ganz klar gesagt, die Münchner Regionalbischöfin hat das wortwörtlich gesagt, Fundamentalisten haben keinen Platz mehr, das sind gefährliche Leute. Und wir werden in einen Topf geworfen mit islamischen Terroristen. Und von daher ist der Weg, dass man sagt, wir müssen die also alle mal ein bisschen kurz halten oder kleiner halten, ein ganz kurzer. Und wenn Sie das lesen aus der Offenbarung des Johannes im Blick auf diese eingepflanzten Chips, 2,5 Zentimeter lang, die es in 10 Tagen auch in Deutschland geben wird, wie heißt es in der Offenbarung des Johannes Kapitel 14, so veranlasste es das Tier, alle, die Kleinen und die Großen, die Freien und die Sklaven, sich ein Mahlzeichen zu machen auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn. Niemand soll kaufen oder verkaufen können, der nicht das Mahlzeichen trägt. Diesen Chip könnte man, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Ich will hier nichts an die Wand malen, sondern Ihnen nur deutlich machen, wie wichtig dieses ganze Thema ist. 2 Beispiele noch, Internet und Fernsehen. Das Internet, also diese internationale Datenautobahn, Vernetzung von Computern auf der ganzen Welt, wird unser Leben mehr verändern, als es das Telefon, als es das Auto tat. In der FAZ stand vor 2 Wochen, dass 1/3 aller Arbeitsplätze, so praktisch ist das, in den nächsten 4 Jahren wegfallen werden, beziehungsweise völlig verändert sein werden. Weil Menschen nicht mehr in Reisebüros gehen, nicht mehr in Banken gehen, auch nicht mehr in Kaufhäuser gehen und viele andere Institutionen, Behörden, weil sie alles mit Hilfe ihres Computers machen können. Der ganze Bankverkehr des Verlages, bei dem ich arbeite, wird natürlich über Computer abgewickelt. Da geht kein Mensch, die Leute wissen gar nicht, wer da sitzt in der Bank, wie der aussieht. Und natürlich wird die Bahnkarte, die ich hier benutzt habe, alles über Computer bestellt und abgewickelt. Da geht man nicht mehr an einen Schalter. Natürlich gibt es wieder andere Arbeitsplätze, aber es fallen mehr weg, als geschaffen werden. Aber es gibt auch unglaublich Positives über das Internet. Bisher war Wissen Macht, hat man gesagt. Wer was wusste, war ein mächtiger Mensch. Das ist vorbei durchs Internet. Jeder Mensch kann am Wissen dieser ganzen Welt teilhaben. Zurzeit sind im Internet laut Cebit 630 Milliarden Dokumente. Für Sie alle verfügbar. Können sich alle auf Ihren Computer holen. Hintereinander natürlich. Das heißt, dass es Diktaturen natürlich auch schwerer haben zu existieren. Weil eine Diktatur zu halten bedeutete ja immer, Menschen von anderen Informationen als denen der Regierung genehmen, fernzuhalten. Es sollte nur eine Meinung in einem Staate gelten. Das funktionierte auch. Solange es kein Satellitenfernsehen gab und solange es kein Internet gab. Jetzt kann sich jeder Bürger mit Hilfe einer relativ preiswerten Technik an das Wissen dieser ganzen Welt anschließen. Und das hat auch eine positive endzeitliche Dimension. Jesus sagt, wenn allen Menschen das Evangelium verkündet worden ist, allen Völkern, dann will ich wiederkommen. Jahrelang war das völlig undenkbar. 2/3 der Welt haben keine Informationsfreiheit. Können sie nicht sagen, was sie denken? 2/3 aller Staaten. Nur in 50 Staaten ist völlige Meinungsfreiheit. Kann jeder sagen, was er denkt. Sie mal vorstellen. China. Jeder fünfte Mensch auf der Welt ist Chinese. Wenn hier mal jeder fünfte aufstehen würde, würden wir sehen, was das alleine schon für eine Welt macht. Das können sie nicht öffentlich sagen, Jesus Christus ist ihr Herr und Heiland. Die ganzen islamischen und hinduistischen Staaten. In Saudi-Arabien steht auf der Verkündigung des Evangeliums die Todesstrafe, da wo wir unser Öl herbekommen. Todesstrafe. Das heißt, jahrelang war es ein unglaubliches Thema in frommen Kreisen. Wie kriegen wir in diese Länder das Evangelium rein? Da hatte man abenteuerliche Ideen mit Luftballons, da irgendwas hinschicken oder mit Missionaren, die sich als Ingenieure hauptamtlich ausgegeben haben und dann für irgendwelche deutschen Firmen gearbeitet haben und heimlich dann versucht haben, irgendwie das Evangelium loszuwerden. Bringt natürlich relativ wenig. Jetzt ist die Bibel im modernen Arabisch schon seit 2 Jahren im Internet verfügbar. Das heißt, jeder halbwegs technisch gut bestückte, und das sind heute ja sehr, sehr viele Moslem in Saudi-Arabien, dem Land sowieso, das so furchtbar reich ist, hat das faktisch jeder, das Internet, hat die Möglichkeit, die Heilige Schrift in seiner Sprache zu lesen. Kein Scheich kann das verhindern. In jedem Volk gibt es Internet auf der Welt. Jedes Volk hat damit die Möglichkeit, die Bibel in der Landessprache zu lesen. Also das Internet, wir müssen uns immer hüten, immer gleich verdammen, alles ganz furchtbar schlecht. Es gibt sehr Negatives durchs Internet und durch die Informationstechnologie. Auf der anderen Seite gibt es enorme positive Möglichkeiten, wie ich nur an diesen beiden Beispielen, dass uns möglich ist, alternative Informationen zu bekommen. Nicht nur das, was die Regierung sagt und die Opposition. Nein, wir können noch viel mehr erfahren. Und dann, das Evangelium ist verfügbar allen Völkern jetzt, während wir hier sitzen. Einfach mal so zum Nachdenken. Dann das Fernsehen. Auch hier, ich sagte schon, erst 1995 kam das Privatfernsehen auf. Heute ist das private Fernsehen das meistgesehene Fernsehen in Deutschland. Sich mal vorstellen, das, was wir noch vor 20 Jahren als alleiniges Medium hatten und dachten, dabei blieb es, spielt heute bei den Einschaltquoten überhaupt keine Rolle mehr. 39 Programme kann der durchschnittliche Haushalt in Deutschland empfangen. Das reicht natürlich nicht. Deshalb hat die Telekom erklärt, dass bis zum Jahre 2004, sie hat sich schon mal verschätzt, es sollte schon in diesem Jahr sein, aber jetzt müssen wir leider noch 2 Jahre warten, die technische Möglichkeit geschaffen ist, 400 Fernsehprogramme zu empfangen durch die Digitalisierung. Glasfaserkabel, pipapo, ist das überhaupt kein Problem, technisch 400 Programme durchs Kabel zu jagen und die können Sie dann alle empfangen. Da gibt es dann, gibt es ja jetzt schon bei Kirchs, müssen bloß bezahlen, gibt es einen Kanal nur für Jäger und Sammler. Jetzt ist ein Operettenfan-Kanal, dann wird es Kanal für Anthroposophen, Vegetarier, Freundeskreis der Langensteinbacher Höhe. Es wird alles dann geben. Auch technisch, was die Geräte anbetrifft, gibt es enorme Neuentwicklungen. Sie können Fernsehen auf dem Handy sehen. Es gibt ganze Autoserien, wo das Fernsehen hinten eingebaut ist. Armbanduhr, Fernsehen, alles wurde jetzt auf der, also dass Sie hier so, gerade Tatort, naja, ist kein Schusswechsel, gucke ich mal woanders hin. Es wurde alles fertiggestellt. Aber jetzt kommt noch was ganz Tolles. Das ist das Allerneueste. Fürs Jahr 2030, also ist auch nicht mehr lange, ist Fernsehen ohne Gerät vorgesehen. Auch bei der CeBIT vorgestellt worden. Das ist nur das Allerdollste. Und zwar gibt es, wir haben hier einen Arzt, zumindest einen Arzt unter uns, ich wusste das vorher auch nicht, habe das mir alles da sagen lassen, es gibt tatsächlich Leerräume im Gehirn. Also, dass man nichts im Kopf hat, dass das stimmt bei jedem. Meine Frau sagt bloß nicht Leerräume, das heißt Ventrikel. Stimmt, nicht? Also Ventrikel, das sind Leerräume im Gehirn und das sind wunderbare Möglichkeiten, in diese Leerräume was einzupflanzen. Also diese Chips. Und man hat auf der CeBIT vorgestellt einen Chip, der die akustischen und visuellen, also hören und sehenden Signale von einem Fernsehsatelliten aufnimmt, also dieser Chip, und leitet die dann weiter an die Regionen, die fürs Sehen, ich sage das jetzt mal ganz primitiv, fürs Sehen zuständig sind im Kopf und fürs Hören zuständig sind. Das heißt, sie gehen durch den Park hier vor und Dr. Malgerma und er denken, die denken beide, sie denken nach über irgendwelche Psalmen. Tatsächlich sehen sie einen Krimi. Ja. Also, das ist jetzt also für das Jahr 2030. Ich habe das gesehen da. Das ist also, ist noch nicht vollendet, aber diesen Chip konnte man schon sehen und dann wurde das eingespeichert in diesen Chip und dann sah man, wie dann diese Impulse weitergingen. Dann hat man Sprachchips entwickelt. Das ist also ein Sprachchip, der ermöglicht es Ihnen, dass Sie, ich will es jetzt nicht im Detail erklären, da bin ich auch kein Fachmann, aber ich habe es gesehen in einem Filmchen, wie das läuft, dass Sie, wird auch eingepflanzt, dass Sie Sprachen sprechen können, die Sie nie gelernt haben. Also unsere Israel-Fans können dann alle Ivrit, Hebräisch und was sie schon immer lernen, sprechen können wollten, sprechen. Klavierchips werden entwickelt, dass sie, also ich bin völlig unmusikalisch, ich könnte dann tatsächlich Klavier spielen. Ja, also hier sind unglaubliche Entwicklungen, die, das ist keine Fantasterei, die ich Ihnen erzähle, das wurde jetzt diese Woche auf der CeBIT in Hannover vorgestellt. Wer sich dafür interessiert, der Burda Verlag hat ein 140 Seiten Forschungsband, daher weiß ich das auch, vor allem nicht nur von der CeBIT-Berichterstattung herausgegeben, schon im letzten Jahr, wo das alles im Detail und mit Abbildungen, Burda Offenburg ist ja alles nicht weit entfernt, nachzulesen ist. Für die meisten ist das trotzdem Zukunftsmusik, sie sehen ganz normal fern und freuen sich an den 39 Programmen, die sie doch nicht alle gleichzeitig sehen können. Was bewirkt Fernsehen? Die hört zu, lies mal Kinder beantworten die Frage, wie ist das eigentlich mit dem Fernsehkonsum in ihrer Familie? Und da Kinder ja im Gegensatz zu Erwachsenen meistens nicht lügen, sondern ehrlich sind, natürlich dadurch auch berüchtigt sind, lese ich Ihnen mal drei Antworten vor, was Kinder geschrieben haben, wie es bei Ihnen zu Hause zugeht mit dem Fernsehen. Und jetzt ist sogar so eine Testfrage für Sie. Können Sie sagen, wie Ihr Stand in Ihrer Familie ist, wo Sie Fernsehen haben? Da schreibt Stefan, 10 Jahre alt. Beim Fernsehen bin ich oft nur noch alleine wach. Zuerst schläft Opa ein, dann Mutti und am Schluss meistens auch Vati. Ich stelle dann mit der Fernbedienung ganz laut ein, dann werden sie alle wieder wach und sagen, wie schön doch das Programm heute Abend war. Also es ist eine Möglichkeit, die ja positiv ist mit dem Schlafen. Bettina, 12 Jahre, ist jetzt etwas dramatischer. Wenn bei uns ein Fußballspiel im Fernsehen ist, dann ist was los. Dann schreit mein Vater so laut, dass Mutter zu den Nachbarn geht und sagen muss, es wäre ein Tor gefallen, sie möchten das doch entschuldigen. Sie hoffe, es würde jetzt kein Tor mehr fallen. Zu guter Letzt Ulf, 9 Jahre. Als wir mal im Urlaub ein Häuschen an der See hatten, besaßen wir leider kein Fernsehen. Da sagte mein Vater, das ist ja schlimmer, als wenn man nichts zu rauchen hat. Also man kann sich heute, das zeigt die neueste Fokusausgabe mit der Schlagzeile Kinder müssen Fernsehen, man kann sich nicht vorstellen, dass überhaupt eine Generation auf dieser Welt aufgewachsen sein konnte ohne Fernsehen. Man fragt sich, wie haben Sie das geschafft? Hier sind ja einige Ältere, Ihre Kinder zu erziehen ohne Fernsehen. Was ist aus denen geworden? Kröppel geradezu. Seelisch, geistig. Alles verkehrt, wenn man das neue Fokus liest. Fest steht heute nach Untersuchungen von Pädagogen auf jeden Fall nicht mehr, und das ist das Schlimme natürlich, nicht mehr das Elternhaus oder die Schule sind Erzieher Nummer eins, sondern das Fernsehen. Und was noch schlimmer ist, nicht mehr Eltern betreuen in immer mehr Familien ihre Kinder, vielmehr ist das Fernsehen zum Babysitter geworden. Für das nächste Jahr sind uns schon für das nächste Jahr sind uns 13 Kinderkanäle schon prognostiziert worden. Also Sie sehen, damit bin ich am Ende des ersten Punktes, die anderen werden nicht ganz so lang, sowohl als Wirtschafts- wie als Einflussfaktor ist nichts so mächtig wie das Fernsehen. Der zweite Punkt: Informationen sind sowohl lebensnotwendig wie lebensgefährlich. Alle 5 bis 7 Jahre verdoppelt sich die Wissensmenge auf der Welt. Goethe konnte noch von sich sagen, er habe alles studiert, was man überhaupt zu seiner Zeit studieren konnte. Er hatte also alles Wissen, wenn man so will. Heute verdoppelt sich das, was man weiß. Alle 5 bis 7 Jahre, müssen Sie sich mal vorstellen, wozu man früher Jahrhunderte brauchte, um etwas anzuhäufen an Wissen. Heute alle 5 bis 7 Jahre. Das heißt, auf der einen Seite ist es schlicht lebensnotwendig, sonst können wir gar nicht mehr, können Sie heute schon keine Telefonanlage mehr ohne Kurs benutzen. Wir haben eine so komplizierte Telefonanlage, bei der habe ich einen Tag gebraucht, um da durchzusteigen. Sie wollen eigentlich nur telefonieren, jemand erreichen. Müssen schon das Ganze oder Geschirrspülmaschine. Also ich sage meiner Frau immer, mach du das, damit da nichts zu Bruch geht. Es wird immer alles komplizierter und deshalb brauchen wir immer mehr Wissen, um uns zurechtzufinden. Privat wie beruflich. Gleichzeitig ist natürlich die entscheidende Frage, wie schaffen wir denn das, mit den vielen Informationen fertig zu werden? Wir kommen ja jetzt schon nicht zurecht. Wie ist das erst, wenn sich in 5 bis 7 Jahren das nochmal alles verdoppelt hat? Die Wirtschaftswoche, ein führendes deutsches Wirtschaftsmagazin, titelte: Die Menschheit droht in der Informationsflut unterzugehen. Die Menschheit droht in der, ein säkulares Bad, kein Promis, in der Informationsflut unterzugehen. Und der deutsche Wirtschaftsbrief formulierte: Uns dürstet nach Wissen. Und wir ertrinken in Informationen. Uns dürstet nach Wissen und wir ertrinken in Informationen. Mittlerweile ist die Frage bei den Berufsgenossenschaften und Krankenkassen, ob wir nicht eine neue Berufskrankheit hätten. Und zwar die Informationsüberflutung. Süddeutsche Zeitung: Wird Informationsüberflutung eine anerkannte Berufskrankheit? Warum? Weil bei immer mehr Menschen ein Kollaps des Seelischen, also steht nicht in Idee, damit Sie es mir wirklich glauben, eine weltliche Zeitung, Kollaps des seelischen Immunsystems. Warum? Man hat festgestellt, dass der Durchschnittsangestellte täglich 117 elektronische Briefe bekommt. Die soll er ja nicht nur lesen, sondern er soll ja auch alles erfüllen und beantworten. Und das verkraften viele Menschen nicht mehr. Sie werden mit der Fülle an Informationen nicht fertig, werden krank. Und jetzt geht es darum, müssen wir das nicht als Berufskrankheit anerkennen. Das nur mal, dass Sie sehen, das sind nicht Theorien hier oder Fantastereien, sondern da beschäftigen sich bereits Krankenkassen mit. Und jetzt kommt eine ganz merkwürdige Geschichte. Fest steht, dass wir auf der einen Seite noch nie in der Geschichte der Menschheit so tolle Möglichkeiten hatten, informiert zu sein. Wissen ist keine Macht mehr. Jeder kann an so gut wie alles rankommen. Noch nie hatten wir so tolle Möglichkeiten. Und gleichzeitig hat man festgestellt, und das ist das völlige Gegenteil, dass wir noch nie so schlecht informiert waren tatsächlich. Das hat herausgefunden einer der bekanntesten Informationswissenschaftler der Welt, Neil Postman aus den USA. Und zwar hat er Folgendes festgestellt. 1950 haben die Amerikaner durchschnittlich 2-mal am Tag Nachrichten gehört im Radio, einige vielleicht auch schon gesehen. 2-mal. Damals wussten 1950 90% den Namen ihres Außenministers. 2 Nachrichtensendungen, 90% wussten, wie der Außenminister heißt. Heute sieht der Amerikaner im Durchschnitt, 9-mal eine Nachrichtensendung im Laufe von 24 Stunden, aber nur 30% wissen den Namen ihres Außenministers. Die Amerikaner sind nicht blöder als die Deutschen. Aus Deutschland gibt es genau solche Untersuchungen, zum Beispiel ganz dramatisch, da fragt man schon gar nicht mehr nach Namen. Nur 4% der Deutschen wissen, dass wir eine Entwicklungshilfeministerin haben, also eine Frau und keinen Mann. Nach dem Namen fragt man schon gar nicht, das weiß kaum einer. Ja, sehr gut, erster Preis. Wie ist das möglich? Auf der einen Seite haben wir noch nie so vielen Zeitungen gelesen, Radio gehört, Fernsehnachrichtensendungen gesehen und trotzdem sind wir immer schlechter informiert. Man weiß immer weniger und wird trotzdem immer mehr gefiltert. Wie ist diese Unwissenheit möglich? Die ist teilweise so grotesk, dass Sie mir es nicht glauben würden, wenn ich Ihnen jetzt nicht vorlese, was ein leibhaftiger Bischof, und den glaubt man vielleicht auch hier in diesem Hause, erlebt hat. Wir haben 2000 Stunden religiöse Information im deutschen Fernsehprogramm. 2000 Stunden Gottesdienste, Andachten, Wort zum Sonntag, Pipapo im ganzen Jahr. Wir haben Konfirmandenunterricht, wir haben Religionsunterricht, wir haben die Lahö, wir haben alles Mögliche im Land. Trotzdem wissen selbst Top-Meinungsmacher, also nicht Konsumenten, nicht mal, dass es 10 Gebote gibt. Ich lese Ihnen jetzt mal vor, was der ranghöchste Lutheraner in Deutschland, Landesbischof Horst Hirschler, ist jetzt im Ruhestand, öffentlich berichtet hat. Ich lese es Ihnen im Wortlaut vor, weil sonst glauben Sie es mir nicht. So. Zitat Anfang. Spät nachmittags wurde ich von RTL aus Köln, das ist also der meistgesehene Fernsehsender in Deutschland, nicht ZDF und ARD, RTL, aus Köln angerufen. Eine junge Frauenstimme war am Apparat. Stimmengewirr im Hintergrund. Ist da jemand von der Kirche? Ja, sage ich, Landesbischof Hirschler. Was, fragt sie? Ich bin der Bischof, sage ich. Toll, sagt sie. Mensch, hier, ruft sie in den Hintergrund, ich habe einen richtigen Bischof dran. Ja, also wir sind hier das Team für die Sendung, wie bitte, und wir haben eine Frage. Sagen Sie mal, es gibt doch in der katholischen Kirche so Gebote, kennen Sie die? Ja klar, sage ich, das sind dieselben wie in der evangelischen Kirche. Ach, sagt sie sehr interessiert, was steht denn da drin, sind das viele? Ja, das sind die 10 Gebote. Ach, sagt sie, genau 10. Ja, sage ich, genau 10. Da stehen ganz vernünftige Sachen drin. 5. Gebot, du sollst nicht töten. 7. du sollst nicht stehlen. 6. Gebot kann man sich gut merken wegen Sex. Du sollst nicht Ehe brechen. 8. Gebot, du sollst keine falschen Nachrichten senden. 8, sagt sie, ist ja interessant. Und, sage ich, es gibt Luthers Erklärungen dazu. Beim 5. zum Beispiel, du sollst nicht töten, heißt es, dass wir unserem Nächsten an seinem Leben keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und fördern in allen Leibesnöten. Toll, sagt sie, Gebote gleich mit Gebrauchsanweisung. Sagen Sie mal, können Sie uns das nicht mal durchfaxen? Aber natürlich, geben Sie ihm hier Ihre Faxnummer. So also kam Luthers kleiner Katechismus zum meistgesehenen Fernsehsender in Deutschland zu RTL. Zitat Ende, ein leibhaftiger Bischof. Das wäre doch vor 50 Jahren, als wir das alles noch nicht hatten mit Internet und Fernsehen und dieser Fülle von Zeitungen, undenkbar, dass ein Journalist, ein leitender Journalist, nicht gewusst hätte, dass es 10 Gebote gibt. Sie haben das ja erlebt 1950, Sie haben sich jemand getroffen, der es nicht wusste. Wer hat einen getroffen? Keiner. Wie kommt das? Eine ganz wichtige Frage beim Thema informieren wir uns zu Tode. Wie kommt das, dass wir informiert sind, oft bis zum Überdruss und trotzdem völlig unwissend sind? Neil Postman hat das untersucht und er hat zwei Feststellungen getroffen, womit das zusammenhängt. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, also des 20. haben wir etwas ganz entscheidende Veränderung erlebt, nämlich den Niedergang des Buchdruckzeitalters, also Papier, schwarz auf weiß lesen, und den Anbruch des Fernsehzeitalters. Und dieses Fernsehzeitalter hat zu einer völlig neuen Art von Information geführt. Erstens, nicht mehr wie Jahrhunderte bis faktisch 1960 spielt das Wort die entscheidende Rolle bei der Informationsübermittlung, sondern das Bild. Und das Bild informiert anders und wird anders aufgenommen als das Wort. Zweitens, die meiste Information kommt über Nachrichtensendung. Nicht mehr das erklärende Hintergrundwissen steht im Vordergrund, sondern Nachrichten im Durchschnitt in 45 Sekunden Länge mit immer neuen Inhalten hintereinander weg. Die Folge ist, laut Allensbach, Deutschlands führendes Umfrageinstitut, jetzt können Sie sich selbst testen, dass 51% der Tagesschauseher um 20 Uhr, das geht bis 2015, 51% können sich 20.30 Uhr, 15 Minuten später, nicht an eine einzige Nachricht mehr erinnern. Können sich ja jetzt überlegen, wo Sie zugehören. 51% wissen auf spontane Anrufe, was haben Sie in der Tagesschau gesehen, überlegen und ja, fällt mir nichts ein. Die Reaktion, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, auf die Inhalte von Nachrichtensendungen, gehen nun in zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Also auf die Art unserer Nachrichtensendung im Fernsehen. Und das ist die Hauptinformationsquelle aller Europäer, Amerikaner und Pipapo. Die erste Reaktion, die Präsentation von Informationen im 45-Sekunden-Takt führt dazu, dass diese Information schon aus Zeitgründen nie in Verbindung zu Vergangenheit oder Zukunft erfolgt. Man erfährt immer nur, dass jetzt kracht's auf dem Balkan. Dass es da schon immer gekracht hat, wird nicht gesagt. Dass es dort immer wieder krachen wird und warum das so ist, wird auch nicht gesagt, sondern jetzt kracht es. Das heißt, wir wissen alles über die letzten Stunden, aber nichts über die letzten 60 Jahre. Keine Hintergrundinformation. Dann, was ganz grotesk ist, die Verbindung von Nachrichten mit Werbung führt bei dieser Reaktion dazu, dass selbst größte Katastrophen völlig belanglos erscheinen. Menschen nicht mehr innerlich aufregen. Warum? Sie lesen Julia ermordet, Kindesmissbrauch, ganz schrecklich. Gleich danach kommt das weißeste Weiß unseres Lebens, Persil. McDonald hat das heißeste Essen, der schnellste Wagen ist Opel. Das heißt, das kann ja gar nicht schlimm sein mit dem Krieg in Afghanistan, wenn da nachtgleich diese wunderschönen Bettlaken kommen, dank Persil, und diese wunderbaren Wiesen und Wälder, durch die die tollen neuen Autos fahren, dann kann diese Katastrophe nicht schlimm sein, wenn gleich dies andere danach kommt. Ein bekannter amerikanischer Journalist, Moderator einer Nachrichtensendung, Robert McNeil, beschrieb das Grundprinzip unserer Fernsehnachrichten so. Alles ist kurz zu halten. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer ist nicht zu belasten. Es gilt, sie stattdessen durch Abwechslung, Neuigkeit, Aktion und Bewegung ständig zu stimulieren. Der normale Moderator verbringt mehr Zeit mit seinem Föhn, damit er also gut aussieht, als mit den Hintergründen seiner Nachrichten. Neil Postman sagt, nachdem heute Informationen wie Unterhaltung präsentiert werden und wir selbst Wichtigstes kaum noch wahrnehmen, besteht tatsächlich die Gefahr, wir amüsieren uns zu Tode. Nachrichten, das ist der Titel seines Bestsellers, daher auch der Titel dann meines Referates, informieren wir uns zu Tode. Er sagt, wir amüsieren uns zu Tode. Wir nehmen das alles nicht mehr wahr. Das ist die eine Reaktion auf Nachrichten. 40% der Fernsehzuschauer sagt, man reagieren so, tangiert mich gar nicht. Lass es da bomben und kriegen, ich bleib bei meinem Persil. Die andere Gruppe, knapp 40%, reagiert völlig entgegengesetzt. Und zwar, indem sie Angst bekommt von Nachrichten. Nachrichten haben ja ein Prinzip, das müssen sie sich immer vergegenwärtigen. Eine Nachricht ist nie ein normales Geschehen. Eine Nachricht ist nicht, dass sich in der letzten Nacht 82 Millionen Deutsche nicht das Leben genommen haben. Ist ja klar, wir sind ja noch da. Nachricht wäre, wie viele das getan haben. Das heißt, Nachricht ist immer das Besondere, das Außergewöhnliche. Nachricht ist nicht, Jäger erschießt Hase. Das ist ja logisch. Aber Hase erschießt Jäger, das wäre eine Nachricht. Nachricht ist nicht Hund beißt Mann, das ist normal, sondern Mann beißt Hund, das wäre eine Nachricht. Und das können viele nicht unterscheiden. Und deshalb kriegen sie Angst. Sie werden keine Nachrichtensendung finden in Deutschland, wo zu hören ist, 90% der Deutschen haben Arbeit. Völlig egal. Sieht man ja, dass Leute arbeiten. Sie hören immer, wie viele sie nicht haben. Sie hören nie in den Nachrichten, dass 90% der Deutschen im Laufe eines Jahres mit Kriminalität nichts zu tun haben, keine Berührung haben, werden nicht betlaut und klauen nicht. Sie hören immer nur, wie viele Diebe da sind, wie viele kriminelle Fälle passiert sind. Das hat groteske Folgen. Beispiel neue Bundesländer. 90% laut Allensbach in den neuen Bundesländern, also immer in DDR, erklären, es geht ihnen persönlich gut. 95% erklären, die gesamtwirtschaftliche Lage sei in den neuen Bundesländern sehr schlecht. Bloß das geht doch nicht. Wenn es 90% gut geht, kann nicht die Lage gesamtwirtschaftlich schlecht sein. Das passt nicht zusammen. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Ganz einfach. Die persönliche Situation, die weiß ich gucke in mein Portemonnaie oder ich gucke auf mein Konto und sehe, ist was da oder nicht. Daran kann ich sehen, ob es mir schlecht geht oder gut wirtschaftlich. Das kann ich beurteilen. Die gesamtwirtschaftliche Lage aber, wie es insgesamt zwischen Rostock und Erzgebirge geht, das erfahre ich aus der Zeitung. Und da die Zeitungen das Grundprinzip haben, dass sie immer nur das Besondere, sonst würden sie ja die Zeitungen nicht lesen, wenn da steht, 90% haben Arbeit, sagen sich, ja, das habe ich mir eigentlich auch gedacht. Sie wollen ja auch das Außergewöhnliche haben. Und weil das das Prinzip ist, sehen sie die gesamtwirtschaftliche Lage anders. Dazu kommt, dass der Bürger noch vor 50 Jahren meistens nur eine einzige Informationsquelle hatte. Seine Zeitung, Lokalzeitung, vielleicht noch das Radio. Fernsehen gab es faktisch nicht. Heute aber liest der Durchschnittsdeutsche nicht nur eine, sondern mehrere Zeitungen und Zeitschriften. Er hat Radio, er hat Fernsehen, er hat vielfach auch das Internet. Das heißt, hatte er früher eine Sicht. Es hieß, Regierung schlägt Opposition. So liest er heute in den Zeitungen, Opposition hat Gesicht, die andere Zeitung schreibt dies, im Radio hört er das, im Internet liest er das, im Fernsehen hört er nochmal Gegenteiliges. Das heißt, wir haben eine Fülle von Nachrichten und nicht nur eine Fülle, sondern auch eine Fülle von sich widersprechenden Nachrichten. Wenn Sie an einen Kiosk gehen, gucken Sie sich mal die Tageszeitungen an, die überregionalen Tageszeitungen, und sehen Sie nur die Hauptüberschrift. Sie heute zum Beispiel. Ich habe es leider, weil ich heute in etwas schwierigen Umständen war, weil gestern meine Mutter heimgegangen ist und ich ein bisschen unter Druck hierher gefahren bin, habe ich das vergessen, die Zeitung mir zu kaufen. Da hätten Sie heute, die FAZ schreibt, Regierung macht, also Verfassungsbruch ist da irgendwie ein Titel, die Süddeutsche Zeitung findet das alles ganz positiv, dass Schilly, also Innenminister, gesiegt hat über die Opposition. Also jede Zeitung wertet es anders. Nun lesen Sie alle nicht viel über regionale Zeitungen, aber Sie haben das Fernsehen, Sie haben das Radio, wir haben Ihre Zeitung. Und diese Fülle von sich widersprechenden Nachrichten führt bei vielen Menschen, weil sie das nicht einordnen können, zu Angst. Am Montag stand in der Bild-Zeitung, genmanipulierte Lebensmittel lösen Allergien aus. Habe ich die Bild-Zeitung am Montag gelesen, ist klar, ich gehe ins Reformhaus. Keine, ist ja klar, wir haben keine Allergie. Am Dienstag stand ohne Bezug auf den Montag, genmanipulierte Lebensmittel sind völlig harmlos. Habe ich also die Dienstag gelesen, rin in Aldi, alles kaufen. Ich habe es nun an beiden Tagen gelesen. Ganz schwierig. Was mache ich nun? Welchen Tag glaube ich der Zeitung? Am besten gar keinen. Aber was esse ich denn? Und Sie sehen, das führt bei dieser Gruppe von knapp 40%, dieses sich völlig widersprechen von Nachrichten, zu Angst. Der Publizist Klaus-Rainer Rühl hat dieses Hin und Her durch eine Flut von Informationen einmal auf die Schippe genommen in seinem Buch Deutscher Narrenspiegel. Da heißt es: Ängste über Ängste in Deutschland. Das geht weit über die einzelnen Wehwehchen hinaus und wird zum kollektiven apokalyptischen Endzeitgefühl, zum 5-Minuten-nach-12-Gefühl. Verfolgt man die deutschen Medien, ist eigentlich alles tot. Atomtod, Strahlentod, Kältetod, Hitzetod, Seuchentod, außerdem Waldsterben, Krötensterben, Igelsterben, Kältekatastrophe, aber auch Wärmekatastrophe. Wasserspiegel steigt, 2 Zentimeter bis zum Jahr 2030, aber auch Wasserspiegel sinkt, siehe Baikalsee. Zu wenig Ozon, Ozonloch, zu viel Ozon, Ozonwerte am Boden, Gift im Auto, Gift im Abgas, Gift auf dem Fahrrad, Gift ohne Fahrrad, Gift in der Kosmetik, Gift ohne Kosmetik, also immer Gift. Gift in der Nahrung, Gift in der Bionahrung, Gift im Salat, Gift im Spinat, Gift in der Nudel, Giftnudel, Gift im Medikament, sozusagen Gift im Gift. Das ist die eine Seite. Die einen haben Angst bei der Informationsfülle, die anderen nehmen das alles überhaupt nicht mehr ernst. Und dann gibt es noch 20%, die schwimmen dazwischen. Kein Wunder, dass nur noch jeder fünfte Deutsche glaubt, dass das Fernsehen wahrheitsgetreu berichtet. Wer die vielen Informationen nämlich tatsächlich alle ernst nimmt, denken Sie nur an das Bild-Zeitungsbeispiel, steht in der Gefahr, sich zu Tode zu informieren. Ich finde es furchtbar. Ich habe Bild-Zeitung Montag und Dienstag gelesen. Was soll ich nur machen? Ich müsste eigentlich aufhören zu essen. Der Filmregisseur Edgar Reitz, bekannt durch seinen Film Heimat, meinte in Bezug auf die neuen Medien, man sieht sich zu Tode. Dritter Punkt, was sollen wir nun tun? Entscheidend ist die richtige Information. Jetzt gucke ich hier auch eine Information auf die Uhr. Haben wir noch ein paar Minuten? Können Sie mir noch zuhören? Gut. Also, dritter und letzter Punkt, darf ich noch? Er ist ja hier der Boss. Also, was tun wir denn nun? Sollen ja heute Nacht nicht deprimiert sein und sich morgen auf die Schienen legen oder was sie immer dann tun mögen nach so depressiven Nachrichten. Entscheidend ist die richtige Information. Was ist die richtige Information? Es gibt eine Tageszeitung von Grünen Alternativen herausgegeben in Berlin, die titelte im Blick auf den Umgang an Medien: Zweifelt an allem. Ist gar nicht so verkehrt. Aber macht uns ja ganz deprimiert. wenn sie nach Hause kommen, ihre Lokalzeitung, darf ich das alles nicht mehr ernst nehmen. Der Fernsehdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks appellierte an seine Zuschauer, glaubt nicht alles, was ihr seht. Stellen Sie sich mal vor, das würde hier Andreas Schäfer sagen. Glaubt nicht alles, was er hier hört. Er würde ja entlassen werden. Wenn das der Chef von VW sagen will, glaubt das nicht, was in den Golfprospekten drinsteht. Vergisst es. Stimmt sowieso nicht. Der Fernsehdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks, Henning Grühl, sagt das, weil er ein Christ ist. Glaubt nicht alles, was ihr seht. Nötig ist ein kritischer Zuschauer, der prüft, ob das, was er sieht, auch tatsächlich passiert sein kann. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir bei allem, was wir lesen, was wir hören und was wir sehen, den Verstand nicht außen vor lassen, sondern fragen, kann das, was ich hier sehe, überhaupt passiert sein? Bisher wurde erst ein Fernsehjournalist verurteilt, leider nur zu 4 Jahren. Nach 2,5 Jahren ist er schon wieder rausgekommen, sich gut geführt hat, weil er insgesamt 22 gefälschte Fernsehfilme untergebracht hat. Von alle gesendet. 2 habe ich gesehen. Bin auch drauf eingefahren. Ging durch alle Kontrollen und haben groteske Fehler enthalten. Der eine war beschäftigt im Deutschen Bundestag. Plötzlich hieß es, ich las das und guckte es mir auch an, die rassistische Ku Klux Klan-Sekte aus den USA sei jetzt auch in Deutschland heimisch geworden. In der Pfalz sei also nun auch so eine Gruppe aufgetaucht. Und dann sah man im Fernsehen, wie eine Gruppe, angezogen so mit weißen Gewändern, hatten Fackeln in der Hand und schrien, alle Neger raus, waren zwar keine, aber hörte sich alles bombastisch an. Und dann hieß es sofort, Verfassungsschutz muss aktiv werden, was macht eigentlich unsere Polizei, es gab eine Anhörung im Bundestag, was ist eigentlich los in unserem Land, steht das Dritte Reich bevor. 4 Jahre nachdem dieser Film gesendet wurde, sah ein Dorfpolizist aus dem Dorf, wo das Ganze gezeigt wurde, aber der Name des Dorfes wurde natürlich nicht genannt, ein Video dieses Films. Und der sagte, meine Güte, ich renne doch hier ständig rum, ich habe die nie gesehen. Und dieser schlichte Dorfpolizist recherchierte und kam diesem Mann auf die Spur. Kein Professor, kein Kriminalexperte, kein Verfassungsschutzexperte, kein Politiker ist aufgefallen, dass 22 Filme gefälscht waren. Völlig gefälscht. Sondern einem Dorfpolizisten, der fragte, kann das, was ich hier auf dem Video gesehen habe, wirklich passiert sein? Ganz grotesk der zweite Film. Ich bin im Wald aufgewachsen, meine Eltern hatten eine Waldwirtschaft und plötzlich hieß es, in den deutschen Wäldern sei eine neue Krötenart entdeckt worden. Eine Drogenkröte sei entdeckt worden. Da sah man in dem Film, einen jungen Mann hatte eine dicke, fette Kröte in der Hand und dann sah man, da kam so eine milchige Flüssigkeit oben raus und dann nahm er die Kröte an den Mund, leckte und dann fiel er auf ein Sofa und schlummerte hinweg. Und dann hieß es, es sei eine Kröte, die es natürlich schon seit Jahrtausenden gibt, jetzt sei es aber erst entdeckt worden und die hätte eine Wirkung, dieses Sekret, was da rauskommt, stärker als Hasch. Beim Prozess in Koblenz hat dann dieser Fernsehmann, der die ganzen Fälschungen gemacht hat, berichtet, Michael Born heißt er, wie er das gemacht hat. Er ist zu Edeka gegangen, hat sich Bärenmarke gekauft, also diese Kaffeemilch, Zoogeschäft gegangen, eine Kröte gekauft, Apotheke gegangen, Spritze gekauft, dann Bärenmarke per Spritze in die Kröte und irgendwann kommt aus jeder Kröte das oben raus. Hat sich einen Studenten engagiert, der hat das Ganze dann gespielt gegen Schweigegeld. Diese Sendung wurde von 4,8 Millionen Menschen gesehen. Rein statistisch gesehen saßen da hunderte Biologielehrer, Förster, Waldarbeiter, Wanderer, wahrscheinlich Hunderttausende unter 4, 1,8 Millionen. Und keiner ist auf die Idee gekommen, ich ja auch nicht, obwohl ich im Wald aufgewachsen bin, viele Kröten gesehen habe, draufgetreten habe, nichts ist passiert. Keiner hat angerufen und gesagt, das kann doch gar nicht stimmen, ich renne jetzt seit 30 Jahren durch den Wald, bin auf so viele Kröten gefallen und nie hatte ich einen Rauschzustand, sondern immer Ekel. Keiner. Sehen Sie, wenn dieser Dorfpolizist das nicht an diesem einen Beispiel nachrecherchiert hätte und das Ganze aufgerollt hätte, würden heute noch Leute, Jugendliche in den Wäldern rumsuchen nach diesen Kröten. Ich meine, positiv war, dass erstmals viele Jugendliche überhaupt Wälder besucht haben. Das ist ja rein medizinisch schon mal ein positiver Faktor. Aber es war alles gefälscht. Das sind nur zwei Filme, die ich selbst gesehen habe. Sie sehen, Sie können gar nicht genug nachprüfen, ob das, was Sie sehen, auch tatsächlich passiert ist. Und das geht laufende Meter weiter. Vor einem Jahr hatten wir einen ganz grotesken Fall, der Deutschland im ganzen Ausland in ein schreckliches Licht gebracht hat. Eine Stadt in Sachsen, etwas größer als Langensteinbach, Schwimmbad. 500 Leute sollen in dem Schwimmbad gewesen sein. 500 Leute sollen gesehen haben, wie 50 Neonazis ein 7-jähriges deutsch-irakisches Kind gequält haben, gefoltert haben, unter Wasser gedrückt haben, minutenlang und dann mit furchtbar viel Gejohle ertränkt haben. Jetzt der Hammer, könnte ja passiert sein. Von diesen 500 Besuchern soll kein einziger, die haben ja Handys alle, die Polizei gerufen haben. Und zwar 3 Jahre lang sollen diese 500 Leute, das sind ja völlig unterschiedliche, das wären hier jemand aus Karlsruhe, aus Ettlingen, was weiß ich, wo Pforzheim, wer hier alles in Schwimmbäder geht. Ist doch völlig undenkbar, dass 3 Jahre lang keiner von 500 Menschen ein schlechtes Gewissen bekommt. Muss doch jeder sagen, ist irre, kann nicht sein, die Behauptung der Mutter, 3 Jahre nach der Tat, mein Kind ist von 50 Neonazis ertränkt worden und 500 Leute haben dazu zugesehen. Trotzdem haben es alle geglaubt. Der Bundeskanzler hat diese Frau, das ist wahrscheinlich zum ersten Mal, zu sich eingeladen, um sie zu trösten. Und das waren die Zeitungsschlagzeilen. Bildzeitung natürlich. Neonazis ertränken Kind am helllichten Tag im Schwimmbad. Keiner half. Und eine ganze Stadt hat es totgeschwiegen. Tageszeitung. Badeunfall erweist sich als rassistischer Mord. Berliner Morgenpost. Grausige Gewissheit. Josef wurde ermordet. Das Ausland erkundigte sich, die USA, Washington, in Berlin. Was ist denn eigentlich los in Deutschland? Kann man bei euch nicht mehr schwimmen gehen? Alle haben es geglaubt, bis dann eine Untersuchung eines Instituts in Gießen erwies, dass ein Herzfehler war bei dem Kind. Es gab keinen einzigen Neonazi, der da beteiligt war. Es gab ein tragisches Herzversagen, aber keine Folterung, kein Unterwasserdrücken, nichts. Und 7 Zeugen waren bestochen worden. So klein war nachher die Entschuldigung der Bild-Zeitung auf großem Druck. Dann haben sie der Stadt 5 Anzeigen in der Bild-Zeitung gegeben, Tourismuswerbung für Sebnitz. Alle haben es geglaubt. Das heißt, das Wichtigste ist, dass sie bei allem den Verstand einschalten und sich überlegen, kann das alles wahr sein? Das meiste stimmt zu Ihrer Beunruhigung. Sie können Ihre Zeitung weiterlesen. Sie können weiter Radio hören und vielleicht auch Fernsehen. Aber immer Verstand dabei. Nie denken, was ich sehe, ist wahr. Der letzte Punkt, und das ist der entscheidende, aber er ist kurz, weil er hier in diesen Kreisen nur kurz zu sein braucht. Man sollte sich bei allen Informationen, die man angeboten bekommt, immer überlegen, ob sie wirklich notwendig sind. Die entscheidende Frage, sind die Informationen für mich beruflich und privat wirklich notwendig? Privat, Not, Gedankenstrich, wendig. Wenden Sie Not, in der ich bin. Nicht die Fülle macht es an Informationen, sondern das, was ich wirklich brauche. Und man kann informationssüchtig werden. Es gibt eine hochinteressante Umfrage, da wurde gefragt nach dem Führerscheinprinzip, die Antworten waren vorgegeben, die konnte man anstreichen. Warum sehen Sie eigentlich fern? Ist doch ein Phänomen, dass ein ganzes Volk, und wir sind ja noch an der unteren Spitze in Amerika, ist der Fernsehkonsum 5,5 Stunden, wir sind nur bei über 3 Stunden. Dass wir so viel Zeit vor dem Fernseher bringen. Warum ist das so? Und die Antwort war, zu 54% wurde angekreuzt. Jetzt kommt eine große Überraschung. Ich sehe so viel fern, weil ich die Stille nicht aushalte. Warum halte ich Stille nicht aus? Ist doch ganz klar, weil wenn es still ist, kommt all das in meinem Gewissen, in meinem Herzen empor, mit dem ich nicht fertig werde. Schuld, unvergebene Schuld. Fehler, die ich gemacht habe. Sachen, die ich bereinigen müsste. Und weil das etwas Unangenehmes ist, will ich es verdrängen und deshalb, wie kann ich am besten etwas verdrängen, indem ich mich vollmülle mit Vergnügungen im Fernsehen, im Film, im Internet. Überlegen Sie sich mal, ob Sie auskommen 4 Wochen ohne Radio oder Fernsehen oder Zeitung oder auch Bücher. Auch Bücher können zu einer Gefahr werden, wenn man etwas verdrängt. Und wer da Zweifel hat, sollte es mal ausprobieren. Ab heute mal kein Fernsehen. Und dann stellen Sie mal fest, ob Sie das gut packen, ob Sie es gut bewältigen. Und wenn Sie es nicht tun, gehen Sie zu einem Seelsorger. Denn dann verdrängen Sie etwas. Und das ist die größte heimliche Macht in unserem Land der Medien, dass sie helfen, dass Menschen nicht zur Stille kommen. Sie gar nicht die Chance haben, nach dem Sinn ihres Lebens zu fragen. Es geht doch los, wir werden geweckt vom Radiowecker. Und nachts haben wir Harald Schmidts Spätshow, alles muss gesehen werden. Kinder, ich gehe jeden Morgen einen langen Weg zum Bahnhof und da sind hunderte von Schulkindern mittlerweile dazwischen. Jeder Zweite hat einen Walkman. Man kann ja nicht mal eine kurze Strecke gehen, ohne sich berieseln zu lassen. Erwachsene sind genauso schlimm, wir haben ja das Autoradio. Und jetzt haben wir in den Autos hinten zumindest in Neuproduktionen den Fernseher eingebaut. Bloß nicht eine Minute Stille. Der eine oder andere wird meinen, ein Leben ohne Fernsehen sei gar nicht möglich. Irrtum. Etwas der positivsten Erscheinungen in den letzten Jahren ist, dass die Zahl derer, die überhaupt nicht mehr fernsieht, zugenommen hat. Innerhalb von 3 Jahren hat sich die Zahl derer, die bekennende Nichtseher sind, auf 2 Millionen verdoppelt. Und inzwischen gibt es 2 Doktorarbeiten über diese Gruppe der Nichtseher. Und man hat festgestellt, sie sind erstens nicht die dümmsten und uninformiertesten, sondern sie zählen zu dem, was man früher nannte, die Elite. Sie geben überdurchschnittlich häufig an, sie seien zufrieden, sie hätten eine innere Freiheit und ein glückliches Leben. Hochinteressant. Das Hauptproblem, und das müssen Sie sich immer deutlich machen und auch all denen sagen, die damit Probleme haben oder vielleicht auch sich selbst, dass die Medien Ihnen immer nur das geben möchten, von dem Sie meinen, die Medien, dass sie das brauchen. Das wird durch Umfragen ermittelt. Und da die Umfragen ergeben, die Leute wollen Sex und Gewalt sehen, sehen wir im Fernsehprogramm überdurchschnittlich viel Sex und Gewalt. Denn davon hängt die Einschaltquote ab und von der Einschaltquote hängt die Werbung ab. Das ist ein ewiger Kreislauf. Die Medien wollen Ihnen immer nur das geben, was Sie vermeintlich brauchen. Das ist der größte Unterschied zwischen Medien und Religionen. Alle Religionsstifter, ob Mose, ob Mohammed, alle haben den Menschen nie nach dem Munde geredet. Sie haben immer nur zu sagen versucht, was für den Menschen wirklich notwendig ist. Ob die Antwort richtig war oder falsch, wollen wir jetzt mal beiseite lassen. Alexander Solzhenitsyn wurde einmal gefragt, woran ist eigentlich letztlich der Kommunismus gescheitert? Und seine Antwort war, es ja ein Phänomen. Plötzlich war das alles weg, von dem wir geglaubt haben, ein eiserner, das heißt, es wird ja Jahrhunderte dauern, vor. Und der große Russe sagte, weil er keine Antwort geben konnte auf die entscheidenden Fragen der Menschheit. Nach Leid, nach Schuld und nach Tod. Und das ist das Tolle an diesem Buch, das wir die Bibel nennen, auf Deutsch Bücher, dass wir diese Antworten darin finden. Da steht, was gut ist und was böse ist. Da stehen die entscheidenden Antworten drauf, auf die Fragen der Menschheit, wie auf unser persönliches Leben. Und deshalb ist die Frage, informieren wir uns zu Tode? Die Antwort, dass sie nicht zu Tode kommen, hängt damit zusammen, ob sie sich entscheiden, dieses Buch gut und in erster Linie zu kennen oder nicht. Und wenn Sie alle Informationen erstmal beiseite legen und sich darauf konzentrieren, dann haben Sie die Gewissheit, dass Sie nicht zu Tode sich informieren, sondern die entscheidenden und richtigen Informationen bekommen. Und das hat Folgen. In Baden-Baden, ist ja auch nicht ganz so weit entfernt, hat 1996 ein Verleger im Hotelbett gelegen, konnte nicht einschlafen, kam gerade von einer Fernsehdiskussion, wo er selbst mitwirkte, einer der prominentesten Verleger in Deutschland, kann nicht schlafen. Packt an seinem Nachtschrank, findet im Nachtschrank eine Gideon-Bibel. Zum ersten Mal in seinem Leben schlägt er eine Bibel auf. In dieser Nacht macht er nichts weiter, als die Bibel zu lesen. Und er kennt, das ist die Information, die ich brauche. Und im letzten Jahr hat er eine seiner Firmen komplett verkauft für 14,8 Millionen und hat dieses Geld gegeben, damit in diesem Jahr noch ein Bibelfernsehen entstehen kann. Ein Fernsehkanal nur rund um die Bibel, weil dieser Mann gesagt hat, das ist die Information überhaupt, die Bibel. Er will keine erklärenden Sendungen, nichts, sondern die Bibel pur wird verlesen, gezeigt, ohne Auslegung, ohne alles, die Bibel pur. Sehen Sie, das kann eben auch passieren. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück und Gottes Wort hat große Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, wir haben ja gesagt, dass wir die Möglichkeit geben, zurückfragen. Jetzt ist allerdings die Zeit ein bisschen vorgeschritten. Also ich würde doch darum bitten, dass wir es, wenn es noch gewünscht wird, konzentriert machen. Gibt es aus Ihrer Mitte Rückfragen, Ergänzungen, konkrete Anmerkungen? Keine Co-Referate, sondern nur einfach noch ein paar Hinweise. Oder ist Ihr Informationsbedürfnis gestillt? Das ist ein Bibelsender noch, das wäre vielleicht wichtig.
Bibelfernsehen? Ja. Da gibt es noch die Verhandlungen, das wird ein eigener Sender sein, ja, also nicht bei RTL oder ZDF oder sowas laufen, sondern es wird ein eigener gemieteter Sender sein, also so wie eben RTL über einen Sender sendet, so wird dann das Bibelfernsehen einen eigenen Sender haben. Da werden Sie nur noch sehr informiert werden, da wird häufig darüber geschrieben. Prima, danke.